Der angegebene Predigttext steht im Römer Kapitel 6 vom Vers 2 an. Und ich habe überlegt, ob man diesen Text heute nehmen kann. Wir haben ja keinen Taufgottesdienst. Da wird nun von der Taufe gesprochen und wir haben ja gar keinen Taufgottesdienst. Aber es geht ja nicht nur um die Taufe, die wir als Menschen durchführen. Es geht um weit mehr. Das werden wir dann gleich hören. Im Kapitel 5 des Römerbriefes schreibt Paulus über die Sünde, über die Gnade. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist durch einen Menschen, nämlich Jesus Christus, die Erlösung, die Errettung von den Sünden gekommen. Durch das Gesetz, so schreibt er im Kapitel 5, ist die Sünde mächtiger geworden. Das heißt also, durch das Gesetz war den Menschen erst einmal bekannt, was nach dem Willen Gottes Sünde ist. Bis dahin haben sie nach ihrem Gefühl gehandelt, nach den Vorschriften, die sie sich selbst gegeben haben. Und sie haben das als richtig empfunden. Aber als das Gebot, das Gesetz Gottes da war mit einmal klar, dass vieles nach der menschlichen Weise vor Gott nicht wohlgefällig ist. Aber wenn die Sünde mächtig geworden ist, so sagt Paulus, und das ist dann der Schluss dieses 5. Kapitels, dann ist die Gnade noch mächtiger geworden. Was heißt das nun? Sollen wir sagen, weil wir die Gnade mächtig in unserem Leben erfahren wollen, darum dürfen wir sündigen, wir leben frei drauf los, denn Gottes Gnade ist ja da. Nein, sagt Paulus, so nicht. Und dann, das ist der Predigttext, geht es nicht um Glauben, sondern um Wissen. Glaube ist ja so ein belastetes Wort. Wenn ich etwas nicht genau weiß, dann sage ich, naja, ich glaube, dass es so gewesen ist oder dass es so sein könnte. Der Hebräerbrief sagt dazu etwas anderes. Er sagt, dass der Glaube eine gewisse Zuversicht ist. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also eine Überzeugung, die nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Und Paulus schreibt nun, oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm verbunden und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch in der Auferstehung ihm gleich sein. Wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir aber mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm lebendig leben werden und wissen, dass Christus von den Toten erweckt, hinfort nicht stirbt, der Tod kann hinfort über ihn nicht herrschen. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er Gott. So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Wisst ihr nicht, dass eure Taufe etwas bezeugt? Und damit meine ich jetzt die Wassertaufe. Etwas bezeugt, was vorher schon längst geschehen ist. In den Tod Christi hineingetauft heißt, unser ganzes Wesen ist in Christus hineingegeben. Mit der Bekehrung haben wir uns Christus übereignet, haben wir ihm ein Ja-Wort gegeben, ein verbindliches Ja-Wort. Ich denke, das sollte uns bewusst sein, daran sollten wir denken und das sollen wir wissen. Es war ja nicht ein anderer, der für uns dieses Ja gesprochen hat. Es war ja nicht ein anderer, der uns errettet, erlöst hat, auf den wir uns berufen könnten, als allein auf Jesus Christus. Und wir haben diesem Herrn unser Ja gegeben, haben uns ihm überantwortet. Wir sind also in Jesus Christus hineingetauft. Und die Taufformel, die wir sprechen bei der Taufe, ist ja oft so, dass wir sagen, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hinein in das Leben und Sterben, in den Tod und Auferstehung Jesu Christi. Paulus setzt also den Glauben, die Übereignung an Jesus Christus vor die Taufe. Es ist ihm wichtig, dass diese Reihenfolge eingehalten wird, dass wir in Jesus Christus erst einmal ein neues Leben begonnen haben. Und die Taufe, so wie sie zur damaligen Zeit, so wie wir sie in unserer Gemeinde und auch in anderen freikirchlichen Gemeinden durchführen, ist das Sinnbild für das, was Paulus hier weiter beschreibt. Mit Jesus begraben, darum legen wir Wert darauf, dass das Wasser über dem Täufling zusammenschlägt. Wirklich eine Trennung von der Luft, die wir zum Atmen brauchen, von dem Leben, das wir haben, sichtbar vollzogen wird. Als ich einmal die Paula getauft habe, leider fehlt sie uns zur Zeit, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber da musste ich nochmal nachdrücken, weil sie sich irgendwie gestreckt hatte und den Kopf unbedingt frei halten wollte. Nein, es kommt wirklich darauf an, ganz und gar untergetaucht zu sein, abgetrennt vom Leben, von der Luft, die wir zum Leben nötig haben, und dann wieder auferstehen in ein neues Leben hinein. Dieses neue Leben hat nicht mit der Taufe begonnen. Dieses neue Leben war vorher in Christus da. Und darum schreibt es Paulus so, dass wir in Jesus Christus getauft worden sind. Und damit ist auch die oft so zitierte Geistestaufe gemeint. Es gibt keine Taufe, die irgendwann mal irgendwo vollzogen wird und dann gesagt wird, das war die Taufe des Heiligen Geistes. Mit dem Moment, wo wir uns Christus übereignen, wo Gott unser Vater geworden ist in Jesus Christus, sind wir in der Dreieinigkeit Gottes und haben mit Gott, dem Vater, Jesus Christus, unserem Retter, auch den Heiligen Geist als Fürsprecher in unserem Leben. So ist das von der Bibel her. Und in der Bibel gibt es auch keine einzige Erklärung, wo dann in späteren Jahren irgendwann mal bei irgendwelchen Ereignissen eine Geistestaufe vollzogen wird. Der Heilige Geist ist in uns, mit uns, mit dem Moment, wo wir da sind. Und damit ist die Taufe in Jesus Christus hinein, der erste Schritt, den wir tun, auch eine Wirkung des Heiligen Geistes. Ich sage es ja immer wieder mal, auch ganz gern. Ich persönlich gehe von mir aus, ich war in meinen Augen so gut. Bin als Kind in der Gemeinde aufgewachsen, kannte alle Geschwister in der Gemeinde Wittenberge, kannte ihre Marotten, kannte ihre guten Fähigkeiten und ich war so gut mit denen, konnte ich immer noch mithalten. Schlechter war ich auch nicht. Ich mich bekehren? Wozu denn? Solange ich so gut bin wie die, brauche ich das nicht. Aber das Schlimmste im Leben, und das gilt auch mir bis heute, das Schlimmste im Leben ist, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Der kann das machen, dann kann ich das auch machen. Der geht dahin, dann kann ich da auch hingehen. Und was der da wieder angestellt hat, na, da bin ich ja noch weitaus besser. Das Schlimmste in unserem Leben ist, wenn wir uns mit anderen vergleichen und meinen, daraus Freiheiten für unser ganz persönliches Glaubensleben zu ziehen. Weder irgendein anderer Mensch, weder Vater, Mutter, Bruder, Schwester, leiblicherseits oder gemeintlich Bruder, Schwester, wird, wenn ich vor Gott stehe, eine Entschuldigung für mich sein können. Ich kann da nicht sagen, na lieber Gott, weil der so gemacht hat, habe ich es auch so gemacht und weil dies so gehandelt hat, bin ich genauso gewesen. Ich, Siegfried Heider, stehe einmal vor Gott und Gott wird mich fragen, wie hast du gelebt? Ich bin für mich selbst verantwortlich. Kein anderer ist vor Gott für mein Tun verantwortlich. Und da gilt auch keine Ausrede, da gilt kein Vergleichen. Gott wird mich fragen, wie hast du gelebt? Wie war deine Verbindlichkeit? Und dann fährt Paulus fort, wir wissen ja, dass unser alter Mensch gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Große Worte. Wir sind in Jesus Christus hineingeboren, hineingetauft worden, haben uns in Jesus Christus die Verbindung zum Vater schenken lassen. Und wenn wir mit ihm gekreuzigt sind, mit ihm gestorben sind, dann sind wir der Sünde gestorben. Du auch? Ich auch. Ja, es ist so, weil wir, solange wir auf dieser Erde sind, ein Leben im Geist und ein Leben im Fleisch führen. Der neue Mensch in Jesus Christus ist der Mensch, den Christus wiedergeboren hat, in das ewige Leben hinein. Aber in unserem Fleisch, da wohnt nichts Gutes, wie Paulus sagt. In unserem Fleisch sind wir immer wieder anfechtbar. In unserem Fleisch sind wir auch immer wieder diejenigen, die unterliegen. In der Anfechtung werden wir schwach und fallen dann hin. Ich habe von Augustinus gelesen, war mir bisher nie bekannt, ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist. Bevor er sich wirklich bekehrt hat und ein Leben mit Gott und Christus geführt hat, hat er mit einer Frau zusammengelebt. Und nach seiner Bekehrung hat sie ihn bedrängt. Sie wollte diese Verbindung nicht abreißen lassen. Und Augustinus hat sich umgedreht, ist weggegangen. Sie hat hinterher geschrien und hat hinterher gerufen: Augustinus, ich bin es doch, kennst du mich nicht? Und je lauter sie gerufen hat, umso schneller ist er gelaufen und hat über die Schulter dazu gerufen: Ich weiß, wer du bist. Du bist es, ja, aber ich bin es nicht mehr. Versteht ihr? Ich will nicht mehr in der Sünde leben. Ich bin der Sünde gestorben. Gestorben, nicht weil wir es verdient hätten, sondern weil Jesus uns freigemacht hat. Und auch Johannes in seinen Briefen schreibt: Wenn wir sagen, wir sind ohne Sünde, so machen wir ihn zum Lügner. Diese Vollkommenheit, die werden wir erst einmal erreichen, wenn wir bei Gott sind. Wenn wir dieses fleischliche Wesen abgelegt haben, da gibt es keine Versuchung, keine Anfechtung mehr. Aber bis dahin ist unser Leben auch immer wieder der Kampf, dass wir uns ganz bewusst entscheiden, für oder gegen etwas zu tun. Und wenn wir glauben, dass Christus, der gestorben ist, auch auferstanden ist, dann ist das auch unsere feste Zuversicht, dass wir auferstehen. An anderer Stelle schreibt Paulus: Wie kann es dann sein, dass einige unter euch sagen, es gibt keine Auferstehung? Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann werden wir auch nicht auferstehen. Wenn aber Christus auferstanden ist, so werden auch wir auferstehen. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind unsere ganzen, so sagt Paulus, sind unsere ganzen Aktivitäten, unsere Gottesdienste, ist alles umsonst. Dann sind wir betrogen, die betrogensten Menschen auf dieser Erde. Wenn wir uns einbilden würden, dass Christus auferstanden ist, dass er lebt. Nein, es ist eine feststehende Tatsache. Durch viele Menschen bezeugt, die es gesehen haben, und Paulus kann zur damaligen Zeit noch schreiben: Ihr könnt noch hingehen, es sind noch Leute da, die das miterlebt haben, die Jesus gesehen haben, die könnt ihr fragen. Es gibt noch Zeugen. Das können wir natürlich heute nicht mehr, aber wir haben die Erfahrung, dass Jesus Christus lebendiger Herr ist. Ein Beispiel dazu: Ein Moslem wird in einer christlichen Fabrik angestellt. Er ist fleißig, der Chef, gläubiger Christ, bekommt ein gutes Verhältnis zu ihm oder beide zueinander ein gutes Verhältnis, und er sagt: Komm doch mal mit zu unserer Gebetsstunde, nicht zum Gottesdienst. Komm doch mal mit zu unserer Gebetsstunde. Und hinterher wird er von seinen Landsleuten gefragt: Was, bist du da gewesen? Was war denn da? Ja, ich weiß auch nicht. Die haben da alle gesprochen und ich habe keinen gesehen, aber ich wusste und ich spürte es, da ist einer, den sie ansprechen, der da ist. Haben wir noch dieses Bewusstsein, das Gefühl oder die Offenheit für Christus, dass wir seine Nähe spüren, wenn er da ist? dass es uns bewusst ist, wir sind nicht allein, sondern Christus ist da. Wir zitieren es ja so gerne, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich mitten unter ihnen. Sind wir alle heute in dem Bewusstsein hier, dass wir im Namen Jesu hier sind und nicht aus irgendwelchen Traditionen heraus? Sind wir uns bewusst, wenn wir hier ins Haus Gottes kommen, dass das hier eine Begegnungsstätte ist mit uns, wir untereinander, aber auch eine Begegnungsstätte mit Jesus Christus? Und wenn Jesus das so reduziert auf zwei oder drei, dann geht es darum, um was sie bitten werden. Da geht es nicht nur um zwei oder drei, die sich da irgendwann über irgendwelche biblische Texte unterhalten oder vielleicht auch noch welche frommen Sprüche haben. Nein, es geht darum, im Gespräch mit Jesus zu sein. Wo zwei oder drei im Gespräch mit Jesus sind, da ist er da. Das verspricht er uns. Und wenn wir nicht wissen würden, dass er hier ist, ja, dann könnten wir unsere Zeit anders, besser verbringen. Aber es gibt eben nichts Besseres für Menschen, die auf Jesus Christus gegründet sind und in Jesus Christus leben, als die Gemeinschaft mit ihm zu erleben. Und ich bin davon überzeugt, dass es nicht nur mein Anliegen so ist, sondern dass es unser Anliegen so ist, dass wir hier Gemeinschaft mit Jesus erleben. Denn wenn wir einmal gestorben sind, der Sünde gestorben sind, dann können wir nicht ein zweites Mal für die Sünde sterben. Das ist vielleicht ein banales Beispiel, aber das habe ich so bei McDonald's gelesen, nicht bei dem Brötchenfritzen da. Nehmen wir mal an, da wird einer, ist ja nun Amerikaner, da wird einer verurteilt zum Tode auf dem elektrischen Stuhl, weil er einen anderen umgebracht hat. Wenn der nun auf dem elektrischen Stuhl stirbt, ist er tot und er wird nicht mehr zur Rechenschaft gezogen für das, jedenfalls hier nicht, für das, was er getan hat. Ist er nicht mehr da. Körperlich zwar, aber was will man mit dem toten Körper anfangen? Und ich habe auch gehört, dass Menschen auch den elektrischen Stuhl überlebt haben. Und sie haben damit ihre Strafe überlebt und wurden nicht ein zweites Mal auf den elektrischen Stuhl gestellt oder gesetzt. Wenn die Strafe getilgt ist, und die ist im Tod Jesu Christi getilgt für alle. Und jetzt komme ich nochmal auf den Eingang zurück. Das Angebot, ich habe euch erlöst in Jesus Christus, ist ein Angebot an die Menschheit dieser Erde. Und Gott kennt jeden mit Namen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ey Karl Otto, ich kenne dich. Ich rufe dich. Und Karl Otto sagt, es geht mich das an. Du kannst ja rufen, was du willst. Damit hat er eine Entscheidung getroffen. Das Angebot, die Zusage Gottes, ich habe dich gerufen, einfach ignoriert. Wenn er aber sagt, Herr, was willst du? Was erwartest du von mir? Ich höre auf dein Wort. Dann kann er das so wirklich ganz persönlich erleben. Ja, ich bin sein. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Genau das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Wenn wir auch an das Leiden und Sterben, wenn wir an Jesus Christus selbst denken. Amen. Als Übergang zum